Sie hören Wortreich, den Predigt-Podcast. Warten 2021. Das ist der Titel der heutigen Predigt. Wir hören sie von Carsten Reinhold. Schön, dass Sie reinhören.
Eines Tages hatte es mit dem Virus angefangen. Keiner wusste mehr ganz genau, wie das vonstatten gegangen war, wer der sogenannte Patient Null gewesen sein sollte, der Superspreader, der diese Pandemie losgetreten hatte. Mit der Zeit rankten sich Legenden um ihn. Hatte es ihn überhaupt jemals gegeben? Oder war er nur eine nachträgliche Erfindung? Nach vielen Generationen schien das Leben mit dem Virus so normal zu sein, dass sich die Menschen gar nichts anderes mehr vorstellen konnten. Man lebte und man starb mit dem Virus. Ja, die neue Normalität war längst allgemein akzeptiert. Menschen hielten den Sicherheitsabstand mechanisch ein und lebten in einsamer Kälte. Sie versteckten ihre Gesichter hinter kunstvoll verzierten oder auch erschreckend hässlichen Masken. Aber nichts half. Schon von klein auf infizierten sich die Menschen mit dem Virus. Es breitete sich im Herzen aus. Und sobald ein Mensch seinen Mund aufmachte, strömte eine Wolke giftiger Aerosole heraus und infizierte wieder andere. Aber so war es eben einfach. Sogar, dass die Menschen an den Folgen starben, wurde einfach achselzuckend zur Kenntnis genommen. Jeder würde daran sterben, der eine früher, der andere später. Wohl dem, der seine Existenz noch ein paar Jahre durch zerbrechliches Glück auffrischen konnte, wer sich noch etwas sonnen konnte im Erfolg des Lebens, bevor das Virus das nächste Mal wieder heimtückisch zuschlug und das nächste Todesopfer forderte. So war es. Das Leben und Sterben. Unzählige Menschen, Milliarden Menschen waren schon im Nichts verschwunden. Es gab nur einige wenige, die sich gegen den gewaltigen Sog der Masse stemmten und den Glauben an ein virusfreies Leben aufrechterhielten. Sie sagten, nein, es gab mal eine Zeit vor dem Virus, eine Zeit ohne Leid, Krankheit, Schmerz und Tod. Und genauso eine Zeit kann und muss es wieder geben. Es ist möglich. Akzeptiert nicht den traurigen Status quo. Verliert nicht das Vertrauen. Haltet an der Hoffnung fest. Einige, die es hörten, spürten, wie eine Sehnsucht in ihrem Herzen erwachte. Ach, das wäre zu schön, um wahr zu sein, seufzten sie. Andere stemmten sich vehement dagegen. Es ist doch längst wissenschaftlich bewiesen, dass es ein Leben ohne Virus gar nicht gibt. Die menschliche Rasse ist untrennbar mit dem Virus verbunden. Wir und das Virus sind eins. Wieder andere höhnten und spotteten unverhohlen. Ach, ihr Phantasten, ihr baut euch nur Luftschlösser. Wacht auf, lebt endlich in der Normalität. Immer wieder fielen Widerständler von dem Glauben ab. Der Sog der Masse war so erdrückend. Aber es gab auch andere, die daran festhielten, denn der himmlische Heiland selbst hatte ihnen den Glauben an ein virusfreies Leben eingeimpft. Und schon hier auf dieser Erde hatten sie ansatzweise in kleinen Zellen erlebt, dass ein virusfreies Leben möglich ist. Ja, es war nirgendwo perfekt. Das Leben war überall verletzlich. Aber dennoch wollten sie den Glauben nicht aufgeben, dass eines Tages die Macht des Virus gebrochen sein würde. Wenn nur mehr Menschen bereit wären, das rettende Gegenmittel zu nehmen. Aber der himmlische Heiland verzichtete ganz bewusst auf Zwang. Nur wer freiwillig kam, dem gab er dieses rettende Gegenmittel. Und das, obwohl er buchstäblich sein Leben investiert hatte, um diesen Stoff für alle anderen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Es gab nur so wenige. Und dennoch spielte jedes Mal ein Lächeln um seinen Mund, wenn es wieder einer oder der andere annahm und zu ihm dazu kam. Eines Tages würde es nur noch zwei Gruppen geben. Die einen würden für immer an den Folgen des Virus sterben, die anderen wären für immer immun. Und dann würde es das alles nicht mehr geben. Kein Versteckspiel hinter Masken, keine Sicherheitsabstände. Alle würden sich vereinen in einem großen Chor und gemeinsam voller Freude das Lied voller Lob und Dankbarkeit dem himmlischen Heiland zusingen. Wenn es doch nur schon so weit wäre, wenn doch nur mehr Menschen nicht in der neuen Normalität, sondern der ewigen Realität leben würden. Lebst du in der ewigen Realität oder hast du dich längst an die nicht mehr neue Normalität gewöhnt? Lebst du ganz bewusst in diesem Zwischenstadium? Das ist vielleicht eine komische Frage, die man in einer Adventgemeinde stellt. Denn schließlich haben wir das Warten doch in unserem Namen. Das ist Teil unserer Identität, unserer DNA. Und eigentlich würde ich am liebsten die Predigt hier einfach beenden an dieser Stelle. Da gibt es nicht mehr zu sagen. Alles gut, wir klopfen uns auf die Schulter. Aber mich beschleicht so ein beklemmendes Gefühl, dass es vielleicht doch nicht ganz so ist. Denn es gab schon mal ein Volk, das das Warten in seiner Identität gehabt hat und das dann doch den, auf den es gewartet hat, verpasst hat. Und da gibt es vielleicht mehr Parallelen, als uns lieb ist, wenn wir die Juden anschauen. Damals warteten die Juden auf den Messias, denn vom dritten Kapitel des ersten Buches Mose bis zum dritten Kapitel des Buches Maleachi war das Warten in den Verheißungen des Alten Testamentes verankert. Und auch Adventgläubige warten auf das zweite Kommen Jesu, denn ihre Hoffnung des Wartens ist in den Verheißungen des Neuen Testaments und den Aussagen des Geistes der Weissagung verankert. Über viele Generationen gaben die Juden diese Adventhoffnung weiter. Und auch wir heute haben schon über etliche Generationen die Adventhoffnung weitergegeben. Über 177 Jahre warten wir. Und dennoch passierte Folgendes. Und ich lade euch ein, eure Bibel zur Hand zu nehmen und Matthäus Kapitel 2 mit mir aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 2 und wir lesen die Verse 1 bis 6. Matthäus Kapitel 2 und ich lese ab Vers 1. Da heißt es, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, Vers 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihm anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Wenn ich das lese, frage ich mich, warum haben hier nur ein paar Hirten aus der sozialen Unterschicht und diese heidnischen Wissenschaftler auf Jesus gewartet? Wo sind die anderen? Ja, die kannten die Prophezeiungen und ich hoffe, dass auch wir die Prophezeiungen kennen, wenn wir gefragt werden und wissen, was wir antworten sollen. Aber was dann? Wir lesen in Vers 3, als das der König Herodes hörte, erschrak er. Und bis zu der Stelle denken wir vielleicht, na klar, denn Herodes hat Konkurrenz gefürchtet von diesem neugeborenen König. Ihm kam das nicht gelegen. Aber dann steht hier und mit ihm ganz Jerusalem. Ihr Lieben, wie kann das sein, dass Generationen, Jahrhunderte, Jahrtausende Menschen darauf warten, dass endlich der Messias kommt. Ihr ganzes Leben ist darauf ausgerichtet. Das Opfersystem ist darauf ausgerichtet. Wann kommt er endlich, der Erlöser? Schon Eva hat darauf gewartet. Und dann kommt er und die Leute erschrecken. Hilfe! Jetzt passiert das tatsächlich, worauf wir schon immer gewartet haben. Wie kann das sein? Ich möchte an der Stelle ein paar Zitate aus dem Buch Das Leben Jesu von Ellen White mit euch lesen. Sie schreibt beispielsweise, ihre, also die Fragen dieser Sterndeuter, ihre Fragen riefen keine Freudenausbrüche hervor, eher das Gefühl einer unangenehmen Überraschung und Furcht, bisweilen sogar ein Gefühl der Geringschätzung. Und ich frage nur uns heute, und jeder von uns muss sich diese Frage selbst stellen, welche Gefühle würde die plötzliche Wiederkunft Jesu bei uns auslösen? Wie überrascht wären wir denn? Und ich denke da so ein bisschen an eine kleine Begebenheit, die ich schon vor Jahren in das Tagebuch des frommen Chaoten von Adrian Blass gelesen habe. Und er beschreibt hier einen Gottesdienst, in dem unter anderem der etwas trottelige Finn sitzt. Und vorne steht ein Gottesdienstmoderator, der versucht, so diese etwas träge Herde der Gläubigen in Schwung zu bringen. Und er ruft ihnen zu, freut euch hier zu sein. Die Leute plögen etwas lahm zurück. Ja. Und er ruft nochmals lauter, freut euch hier zu sein. Und sie verstehen langsam das Spiel und rufen etwas lauter, ja. Und dann fragt er sie, wo wollt ihr gerne mal hinkommen? Und die Menge ruft, Himmel, Fünn, Teneriffa, Pause. Alle schauen Finn an. Finn, Entschuldigung, Himmel. Und ich frage mich, ob nicht da so ein Körnchen Wahrheit drin liegt. Ja, keiner würde es in einer Sabbatschuldiskussion zugeben. Aber könnte es sein, dass Teneriffa uns nicht näher ist als der Himmel? Ich lese ein weiteres Zitat. Die Priester vergruben sich in die Überlieferung. Ihre religiöse Auffassung und ihre Art der Frömmigkeit ging ihnen über alles, während sie die Griechen und Römer als überaus sündige Heiden bezeichneten. Frage an uns, könnte es sein, dass STA so in ihre Überlieferungen abtauchen, dass sie nur ihre religiöse Auffassung und ihre Art der Frömmigkeit gelten lassen, dass sie die Erfüllung der Verheißung Gottes gar nicht wahrnehmen oder wahrnehmen wollen? Und dann geht sie noch etwas tiefer. Sie schreibt, diese Erkundigung des Thronräubers Herodes, noch dazu durch die Fremden angeregt, verletzen den Stolz der jüdischen Lehrer. Doch aus Stolz und Neid verschlossen die Priester und Rabbiner dem Licht die Tür. Hätten sie dem Bericht der Hirten und Weisen geglaubt, so wären sie dadurch in eine wenig angenehme Lage gebracht worden. Sie hätten nämlich ihre eigene Behauptung, Vertreter der Wahrheit Gottes zu sein, widerlegt. Auch brachten es diese gebildeten Lehrer nicht fertig, von denen Belehrungen anzunehmen, die sie Heiden nannten. Es war nach ihrer Meinung nicht möglich, dass Gott sie übergangen hätte, um sich dafür unwissenden Hirten und unbeschnittenen Heiden zu offenbaren. Stolz und Neid stehen im Weg. Gibt es da das auch bei uns heute, bei der Gemeinde der Übrigen? Oder sind wir so davon überzeugt, dass wir die Wahrheit für uns gepachtet haben, dass wir nicht mehr bereit sind, die Belehrung von Heiden, die doch keine Ahnung haben, anzunehmen? Es kann doch unmöglich sein, dass Gott SDA übergeht und sich Ungläubigen XXX offenbart. Und ihr könnt selber einfügen, wer die sein könnten. Und dann schreibt sie noch, gleichzeitig verleiteten die frommen Führer, die Pharisäer, das Volk, die Anteilnahme an dem Jesuskind für schwärmerische Überspanntheit zu halten. Kann es sein, dass auch wir Wiederkunftsbegeisterte in unsere Reihen als fromme Schwärmer abstempeln? Ja, der ist noch neu getauft, der ist noch begeistert, der soll erstmal auf den Teppich kommen. Mal so ein paar Jahre, dann wird er auch normal werden. Ich bin so froh, dass das nicht alles ist, dass es auch die anderen gibt. Und ich lade euch ein, einen zweiten Textabschnitt aufzuschlagen in Lukas Kapitel 2. Ja, es gab auch damals die anderen, die gewartet haben. Lukas Kapitel 2. Menschen, die eben nicht in dieser langen Zeit von der Normalität in Anführungszeichen abgestumpft waren. Lukas Kapitel 2 und ich lese hier ab Vers 25. Da schreibt der Arzt, und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und es gab noch andere, ja, ein paar Verse später, da können wir über die Prophetin Hanna lesen, dass auch sie gewartet hat. Und in Vers 37 heißt es, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht, die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Ja, es gab sie. Es gab sie. Wir wissen nicht, wie viele es gewesen sind. Aber es gab sie, die damals auch noch, immer noch aktiv gewartet haben. Und was hat den Unterschied gemacht? Warum hat ein Simeon gewartet? Simeon hat, und Lukas betont das so sehr, dass es ein Blinder fast sehen und lesen kann, dreimal Simeon hat mit dem Heiligen Geist gelebt. Dreimal. Simeon war ein Wort zuteil geworden vom Heiligen Geist. Er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Der Heilige Geist war ständig mit ihm. So war das bei Simeon. Und das hat den Unterschied gemacht. Und so kam er im richtigen Moment, als Jesus dargestellt wurde. Und er erkannte, dass es hier nicht nur das Baby armer Leute ist, sondern es ist der Heiland der Welt. Ellen White schreibt, dem erstaunten Priester hingegen erschien Simeon wie von Sinnen. Der Alte ist durchgedreht. Ja, der ist nicht mehr ganz normal. Wie von Sinnen. Ich frage uns heute, wie warten wir? Wartest du noch? Warten wir vielleicht manchmal enttäuscht und trotzig, weil Jesus immer noch nicht gekommen ist, weil er uns einfach hängen lässt? Warten wir aus Gewohnheit, ritualisiert? Das ist ja einer unserer Glaubenspunkte. Das gehört dazu. Und so warten wir und dümpeln so dahin in unserem Warten Jahr für Jahr. Oder warten wir, weil er, Jesus, die Sehnsucht unseres Herzens ist? Warten wir voller Vorfreude, quasi mit einer Rose in der Hand? Jesus, der Geliebte, wie wartest du? Und ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass es heute mehr denn je Menschen braucht, die so warten, dass das Warten ansteckend wird, dass andere Menschen uns beim Warten zuschauen, dass sie sagen, wenn der so wartet, das muss jemand Besonderes sein, auf den er wartet, da möchte ich mitwarten. Ansteckend warten. Denn was diese Welt heute mehr denn je braucht, ist Hoffnung. Sie braucht Menschen, die sich nicht anstecken lassen von der allgemeinen Angst, die um sich greift. Sie braucht Menschen, die zwar auch nicht genau wissen, was kommt, aber die wissen, wer kommt. Jesus kommt. Und die dadurch eine Ruhe und Sicherheit, einen Frieden in unsicheren Zeiten ausstrahlen, auch wenn alles drunter und drüber geht. Die Welt braucht uns mehr denn je. Lassen wir uns nicht ablenken von irgendwelchen Nebenschauplätzen, diskutieren hier und rechts und nehmen die und die Position ein und vergessen darüber das Wesentliche, das, was unseren Glauben ausmacht, unsere Adventhoffnung. Bevor ich hier umgezogen bin, habe ich mich mit einem alten Schulfreund getroffen. Ich hatte ihn schon 5 Jahre lang nicht gesehen und habe ihm geschrieben, ich werde bald wegziehen, es ist die letzte Möglichkeit vielleicht, dass wir uns hier treffen können. Wir kamen zusammen. Er war damals immer der Klassenbeste in unserem Gymnasium, ist glücklich verheiratet, 2 Kinder, Latein- und Geographielehrer, Vertrauenslehrer. Äußerlich geht's gut, erfolgreich. Und wir reden eine Weile miteinander und wir reden und ich merke, mein Freund hat Angst. Er lebt in Angst. Und dann fragt er mich und ich sage zu ihm, ich weiß auch nicht genau, was auf uns zukommt. Aber weißt du was? Ich habe ich habe eine Hoffnung und die Hoffnung hat eine gute Grundlage. Jesus Christus hat bisher alle Verheißungen, die er gegeben hat in der Vergangenheit, erfüllt und wahrgemacht. Und deswegen hat mein Glaube eine gute Grundlage, dass er auch die Verheißungen, die noch ausstehen, erfüllen wird. Und er hört mir zu wie gebannt. Und dann sagt er, Carsten, ich habe niemand, mit dem ich so tief reden kann. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ich habe jede Woche jemand, mit dem ich so rede. Und den habe ich 5 Jahre lang nicht gesehen. Und er sagt, du bist die Person, mit der ich das tiefste Gespräch führen kann. Ich habe am Schluss noch gebetet mit ihm, für ihn. Und obwohl er sehr, sehr vorsichtig ist und auch ganz viel Angst hat vor Corona, mache ich nach dem Gebet die Augen auf und sehe, dass er weint und mich dann in den Arm nimmt. Von Herzen. Weil ihm das so viel bedeutet hat. Und ich wünsche mir das so sehr, dass jeder von uns, der heute hier ist, der zuschaut, solch ein Mensch ist, der Hoffnung verkörpert, der Hoffnung ausstrahlt. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, in diesem Zwischenstadium zu leben. Das Zwischenstadium darf keine Endstation werden. So wie es bei dem Iraner Mehran Karimi Nasiri passiert ist, der 1988 auf der Durchreise nach London am Flughafen in Paris gestrandet ist, weil er keine gültigen Papiere hatte. Er durfte nicht zurückfliegen, er durfte nicht weiterfliegen, er durfte den Flughafen nicht verlassen und so richtete er sich im Transitbereich der Halle 1 ein. Nach jahrelangem Einsatz von Anwälten wurden seine Flüchtlingspapiere endlich gefunden. Und er hätte den Flughafen verlassen können. Aber dann passierte das ganz Komische. Dieser Iraner hatte in der Zwischenzeit eine neue Identität angenommen. Er nannte sich jetzt Sir Alfred und weigerte sich, diese Papiere anzunehmen. Und er blieb im Flughafen-Wartebereich. Er wurde gefragt, ja, magst du denn nicht endlich nach Hause? Und er sagte, ich bin schon zu Hause. Längst war er eine Berühmtheit geworden. 18 Jahre verbrachte er auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Er hatte eine Autobiografie geschrieben in der Zwischenzeit. Sogar Steven Spielberg drehte einen Film, der auf seiner Geschichte beruhte. Und dafür bekam Sir Alfred 275.000 US-Dollar. Dann erkrankte er, kam in ein Krankenhaus in Paris und von da soll er schließlich in einem Obdachlosenheim angekommen sein. Wie verrückt ist das denn? Dieser Mann hätte ein reicher, ein freier Mann sein können. Und stattdessen blieb er auf der Wartehalle, Endstation Obdachlosenheim. Vergiss nie, dass du unterwegs bist. Wir sind noch nicht zu Hause. In Hebräer 11 lesen wir die Worte, Hebräer Kapitel 11, Vers 13 bis 16. Hebräer Kapitel 11, die Verse 13 bis 16. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solche sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Wir sind nur Gäste und Fremdlinge auf Erden. Wir leben hier nur vorübergehend unter den Einheimischen dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Unser Ziel, unsere ewige Heimat, ist oben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir daran festhalten, dass es ein Leben nach der Pandemie geben wird, nach der Pandemie der Sünde. Dass das eben nicht die neue Normalität ist, die weder neu noch normal ist, sondern dass Gott uns eine ewige Realität vorbereitet hat. Lasst uns auch 2021 weiter warten auf den Geliebten mit einer Rose in der Hand. Denn er, unser Herr und Heiland, kommt. Er hat selbst versprochen, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme. Bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus.
Wir hoffen, dass diese Botschaft Sie im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.